Ihr hört ESET Brain Food,
den Podcast über Cyberbedrohungen,
Technologien und deren Alltagsnutzen.
Von und mit Steph
und Micha. Hi zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von ESET Brain Boost. Micha und ich sitzen mal wieder zusammen und besprechen ein bisschen was zum Thema IT Security und dich möchte ich erstmal begrüßen. Hi Micha.
Hallo Steph, grüß dich, schön wieder da zu sein.
Wir haben in der letzten Folge das Konzept First to Last Line of Defense vorgestellt und einmal aufgezeigt, worum es da grundsätzlich geht, nämlich darum, mit Hilfe von verschiedenen Maßnahmen das Risiko für einen Cyberangriff zu minimieren. Und dabei sind wir schon so ein bisschen die einzelnen Teilbereiche durchgegangen. Wir haben nämlich das in drei Betrachtungswinkel unterschieden. Und zwar einmal die Gerätehärtung, dann die Entlastung der User und die Etablierung von Tools. Und weil das doch ein bisschen umfangreicher ist, haben wir gesagt, wir besprechen auch die einzelnen Teilbereiche nochmal in jeweils einer Folge etwas konkreter. Und wie es die Logik will, starten wir natürlich mit dem ersten Teilbereich heute und reden ein bisschen über das Thema Gerätehärtung. Damit ist natürlich gemeint, das Gerät erstmal grundlegend so aufzusetzen, dass es gut vor Bedrohungen schützt. Und der ein oder andere denkt da wahrscheinlich in erster Linie erstmal an eine Antivirensoftware oder eine Schutzsoftware. Und da ist meine erste Frage, ganz so banal ist es nicht, Micha, oder?
Nein, eigentlich nicht. Also ist mal retrospektiv gesehen, wenn man jetzt ein paar Jährchen zurückdenkt vielleicht, da war das Thema Antivirus sicherlich in aller Munde. Wir hören das Begriff, die Begrifflichkeit Antivirus ja eh nicht mehr so gerne. Werden wir vielleicht nachher auch erfassen, warum das so ist. Es sind halt viele, viele Themen dazugekommen aufgrund der Angriffsvektoren, die natürlich in den letzten 10, 15 Jahren sich auch entwickelt haben oder die erfolgreich auch durchgeführt worden sind. Und so ist es eben heute notwendig, das Ganze ein bisschen breiter zu fassen. Der eine oder andere wird jetzt auch sagen, ja, weiß ich schon, habe ich schon. Wir machen Folgendes auch noch mehr, aber ich denke auch, gerade so im kleineren Mittelstand hat sich das auch noch nicht überall durchgesetzt. Wir sehen das ja immer noch häufig, dass Kunden von uns also eine reine Antivirus-Version einsetzen und eben wenig Werkzeuge dazu. Vielleicht auch einfach, weil die Angst da ist, dass man das nicht beherrschen kann, weiß ich nicht so genau.
Okay. Das heißt, wir reden über mehrere Werkzeuge. Ich nehme mal vorweg, wir haben es hier mit 5 verschiedenen Maßnahmen zu tun, über die wir jetzt im Einzelnen auch nochmal konkreter sprechen möchten. Und zwar sind das einmal der Endpoint-Schutz, das im Grunde was auch der Antivirus macht, ne? Dann die Multifaktor-Authentifizierung, eine Festplattenverschlüsselung, Policies und die Device Firewall. Und ich würde vorschlagen, Micha, wir starten mal gedanklich damit. Wir haben einen neuen Rechner vor uns, einen Laptop, den haben wir gerade aufgeklappt. Es ist jetzt erstmal noch nichts drauf, außer dem Betriebssystem. Und das heißt, dieses Gerät ist jetzt erstmal ziemlich angreifbar. Und wenn ich mir unsere Übersicht anschaue, sehe ich, wir haben ja auch, das hatten wir beim letzten Mal auch schon besprochen, die einzelnen Maßnahmen haben eine jeweils eigene Gewichtung, um die sie das Risiko für einen Angriff minimieren. Und wir haben bei dem Endpoint-Schutz eine Gewichtung von 15%. Also wenn wir also bei 100% starten, bei diesem leeren Gerät, auf dem nichts drauf ist, wenn wir eine Endpoint-Schutzlösung aufspielen, heißt das, wir haben das Risiko schon mal um 15 Prozentpunkte minimiert. Richtig?
Ja, vielleicht ist es nicht ganz so einfach gefasst. Also diese Gewichtung, die haben noch ein bisschen mehr Gehalt. Aber du hast im Grunde genommen schon recht. Also natürlich ist das nicht der Zustand, den die meisten User kennen, weil natürlich kriegen sie das Gerät aus der IT so nicht übergeben. Aber gedanklich macht es durchaus Sinn, da zu starten, wo man sagt, okay, wir haben ein schutzloses Gerät, da ist grundsätzlich erstmal noch nichts passiert. Und jetzt geht es erstmal darum, den klassischen Weg zu gehen und zu sagen, ich brauche einen Endpoint-Schutz. Das ist aus meiner Sicht auch nicht zu vergleichen mit dem Standard, der das jeweilige Betriebssystem mitbringt. Jetzt bei Windows wäre es zum Beispiel der Defender, wo ja viele sagen, na gut, das ist ja auch mittlerweile eine prima Lösung. Lassen wir das jetzt mal außen vor, ob wir dem zustimmen würden oder nicht. Wir reden aber über einen klassischen Drittanbieterschutz, also jetzt nicht über den Schutz, den das Betriebssystem mitbringt. Denn der Endpoint-Schutz, der bringt ja nicht nur einiges an technologischen Maßnahmen mit, können wir ja vielleicht später noch ein bisschen näher drauf eingehen, sondern er ist ja auch das Fundament für viele der Maßnahmen, die später folgen, denn ein Endpoint-Schutz bringt ja auch immer eine Konsole mit sich. Bedienkonsole, wie kann ich denn im Endeffekt die Geräte steuern, wie kann ich später Policies ausrollen, wie kann ich später Dinge kontrollieren. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ja bei uns eben auch die Managementkonsole, eben entweder lokal installiert oder in der Cloud, die da mitkommt und die mich überhaupt in die Lage versetzt, da mehr zu machen. Mal davon abgesehen, dass der reine Endpoint-Schutz natürlich dafür sorgt, dass das Gerät im Betrieb, so muss man ja sagen, also während der Nutzung, für alle möglichen Einsatzzwecke vorbereitet wird, eben mit verhaltensbasierter Erkennung etc. Da können wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Also ist schon nicht nur Kür, sondern an der Stelle Pflicht, muss man sagen. Wir reden jetzt erstmal nur über Pflicht und über Grundlagen und Fundamente, die wir eigentlich brauchen. Und darum ist auch diese Gewichtung so hoch gewählt, denn ohne das werden auch die anderen Maßnahmen nachher unmöglich oder schwierig.
Okay, das heißt, wenn wir jetzt Endpoint-Schutz sagen, meinen wir schon, aber auch immer in Kombination tatsächlich mit einer Management-Konsole, weil, wie du sagst, es nicht nur um die Verwaltung jetzt dieser Endpoint-Lösung geht, sondern auch darum, dass die Voraussetzung dafür ist, dass man weitere Tools etabliert, weitere Maßnahmen.
Genau, um das so zu sagen, es geht ja erstmal darum, dass ich überhaupt in der Lage bin, andere Lösungen auf so ein Endgerät auszurollen. Also, wie wir schön sagen, Turnschuh-Administration ist nicht mehr angebracht. Also von Gerät zu Gerät und da irgendwas einspielen. Wir wissen, dass das hin und wieder auch noch stattfindet, aber ich würde jetzt gedanklich das an die Seite schieben und sagen, das ist eben die Grundlage, wie ich überhaupt Kontrolle über die Geräte gewinne. Auch aus der Ferne oder eben in der Masse. Es gibt ja viele Unternehmen, die ja Dutzende, Hunderte, Tausende Geräte haben. Und das ist einfach die Grundlage, die wir dadurch bilden.
Okay. Und was sind so zentrale Punkte? Was würdest du sagen, worauf man achten sollte bei der Auswahl einer Schutzlösung? Gibt es da Features, wo du sagst, die sind besonders wichtig oder ja?
Also wir wollen ja jetzt uns nicht selbst beweihräuchern. Ich glaube, dass jeder Hersteller davon überzeugt ist, dass seine Lösung mit die beste ist. Das unterscheidet uns sicherlich nicht von anderen Marktbegleitern. Aber so rein allgemein gehalten würde ich sagen, man sollte natürlich auch schon darauf achten, welchem Hersteller man eigentlich vertraut. Also das Thema Geopolitik nimmt mehr Fahrt auf von Monat zu Monat. Ich weiß auch nicht, wohin die Reise da noch geht. Also es macht durchaus Sinn, sich für einen europäischen Hersteller zu entscheiden, aus meiner Sicht, dem man eben Vertrauen schenkt, dass man eben sowas wie eine No-Backdoor-Garantie hat, dass es eben keine Hintertüren gibt für bestimmte Dienste und so weiter. Das finde ich persönlich immer noch ansprechenswert, dass auch alle rechtlichen Gegebenheiten eingehalten werden, also Datenschutzgrundverordnung, NIS, Kritis-Verordnung, IT-Sicherheitsgesetz und so weiter und so fort. Also da gibt's ja mittlerweile zuhauf Dinge. Darauf sollte man schon achten und man sollte darauf achten, dass das Gerät gut geschützt ist, ob es mit dem Internet verbunden ist oder nicht. Also ich finde eben in jeder Situation sollte so ein Gerät gut geschützt sein. Das kann man eben über eine gute verhaltensbasierte Erkennung, wie wir sie haben, oder eine In-Product-Sandbox, wie man so schön sagt. Also dass das Gerät eben auch in die Lage versetzt wird, selbst Simulationen zu fahren, um eben bestimmte Dinge zu enttarnen. Das finde ich wichtig. Und dabei sollte eben die Systembelastung möglichst niedrig sein. Und dafür ist ESET halt hinlänglich bekannt, ne?
Nicht nur auf Feature an, sondern auch so ein bisschen auf Soft-Faktoren wie Hersteller generell und was den auszeichnet. Das habe ich jetzt mitgenommen. Ich denke mal, das sind so auch die wichtigsten Punkte zum Thema Endpoint-Schutz. Deshalb würde ich gern auf den nächsten Punkt kommen. Zwar die Multifaktor-Authentifizierung. Und da sind wir ja beim Thema, das wahrscheinlich für sehr viele Administratoren ein Graus ist, nämlich Passwörter. Weil das, ich glaube, nach wie vor einer der größten Sicherheitsrisiken ist und immer wieder auch die Listen von beliebten Passwörtern angeführt werden mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Passwort. Insofern denke ich, dass viele sowieso schon wissen, dass das ein wichtiges Thema ist. Aber ich würde dich trotzdem noch mal gern fragen, was so aus deiner Sicht die wichtigsten Punkte sind, über die man jetzt sprechen muss, wenn man von Multifaktor-Authentifizierung redet.
Der wichtigsten Themen, darum ist es ja auch gleich hinter der Endpoint-Sicherheit sehr hoch einkategorisiert, denn letztlich basieren ja viele Angriffe, wie du schon erwähnt hast, eben darauf, dass schwache Passwörter ausgenutzt werden und oder Passwörter genutzt werden, die durch verschiedene Breaches, wie man so schön sagt, also Veröffentlichungen ungewollt im Internet, da gibt's ja, ich habe letztens nochmal nachgeguckt, heatherbeanporn.com sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 18 irgendwas Milliarden, also reichlich Accounts eben dementsprechend öffentlich geworden und das ist ja nur das, was man sieht. Von daher kann man jetzt, ich glaube, mit Fug und Recht behaupten, dass Passwörter eine sichere Zugangskontrolle bieten. Der Mensch ist nicht dazu geeignet, sich hunderte von verschiedenen Passwörtern zu merken. Und ich glaube, der durchschnittliche Business-User hat bis zu 100 verschiedene Zugänge, wenn man Business und Privat zusammen kombiniert. Und wer kann sich schon 100 Passwörter merken? Also entweder helfe ich mir technisch mit einem Passwort-Manager, kann man machen, ob die alle so sicher sind, weiß man auch nicht. Das Beste ist es eigentlich, dass ich eben das Passwort kombiniere mit einem zweiten Faktor oder mit einem Multifaktor, weil ich da eben sicherstelle, hey, selbst wenn das Passwort bekannt ist, kann man ohne diesen zweiten Faktor eben nicht ins System oder in bestimmte Dienste oder Services eindringen. Und das hätte historisch betrachtet sicherlich Tausende von Security-Vorfällen in verschiedensten Unternehmen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz davor bewahrt, eben überhaupt gehackt zu werden, Ransomware-Opfer zu werden etc. Einer der wichtigsten Punkte. Und da hat sich sehr viel getan hinsichtlich Komfort. Das heißt, der Nutzer ist jetzt in der Lage, so wie wir es ja auch machen, sich mit einer Push-Authentifizierung ins Betriebssystem einzuloggen oder einen VPN-Tunnel aufzumachen oder hier Microsoft 365-Dienste zu nutzen. Das heißt, der Admin richtet das ein, dass das verpflichtend ist für bestimmte Zugänge. Und in dem Moment, wo der Benutzer das aufmachen will, wird er eben aufgefordert, diesen zweiten Faktor einzugeben. Und da kann man eben das Push-Verfahren nehmen. Und dann kommt eben auf dem Handy, so schön wie das eben so ist, eine kleine Meldung, der und der Dienst erfordert hier Zugriff. Also für den Nutzer ist das einmal zum Handy greifen, einmal da drauf drücken, ja, das bin ich, das ist der Dienst, den ich gerade aufmache und schon haben wir einen zweiten Faktor. Und das ist, glaube ich, mit das Beste, was man aktuell machen kann im Bereich Passwort.
Ja, ich glaube auch, das ist genau der zentrale Punkt, weshalb wahrscheinlich auch viele noch solche Passwörter nutzen, ist immer die Frage zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit oder beziehungsweise Nutzerfreundlichkeit. Ne? Und das diese Balance muss man eben schaffen, um weder das eine noch das andere zu opfern oder dass die Sicherheit eben aufgrund von Bequemlichkeit dann doch eingeschränkt wird. Ja, im Grunde hast du damit auch schon meine Frage vorweggenommen, weil ich nämlich auch gedacht habe, es gibt ja auch viele Plattformen, die das selbst schon anbieten, eine Multifaktor- oder eine Zweifaktor-Authentifizierung und dass das aber trotzdem wahrscheinlich nicht so viele machen, oder manche nicht machen, weil es eben aufwendiger ist. Aber da kam mir jetzt noch eine andere Frage. Ist es dann überhaupt schlimm, wenn 1, 2, 3, 4, 5, 6 allzeit Favoritenpasswort ist, wenn wir jetzt davon ausgehen oder hoffen, dass die Leute dazu noch eine andere Authentifizierungsmöglichkeit dazu nutzen?
Also, wenn man jetzt ketzerisch wäre, würde man sagen, nein. Also der Benutzer darf ruhig Gott als Passwort benutzen und hätte ja noch einen zweiten Faktor. Das wäre aber so, als wenn du dir eine Haustür kaufen würdest, ich sag mal, die Fort Knox zu Gesicht stehen würde, aber so einen Kunststoffabbrechschlüssel da reinstecken würdest. Also nein, die Kombination ist nicht unwichtig. Ich würde trotzdem darauf achten, eben möglichst lange und schon kompliziertere Passwörter zu nutzen. Aber es bringt eben diese wie soll ich sagen, diese prekären Situationen bringt es mir aus dieser Risikobetrachtung raus, ne?
Ja, die Hürden so hoch wie möglich machen, ne? Das ist wahrscheinlich das Stichwort an der Stelle. Okay, ja, dann denke ich, können wir auch das Thema abhaken und zum nächsten Punkt kommen. Die Festplattenverschlüsselung, die hat einen Prozentsatz von 5%. Warum würdest du sagen, ist die jetzt weniger in Anführungsstrichen wichtig als eine Multifaktor-Authentifizierung, die ja 12,5% bringt in der Theorie? Ja, führ gerne ein bisschen aus.
Also da ist aus zweierlei Gründen ein größerer Sprung drin. Wie du ja festgestellt hast, so 5% von 100 sind jetzt nicht irre viel, spielen aber am Ende des Tages doch eine Rolle. Das liegt einfach einmal zum einen daran, dass wir nur über Festplattenverschlüsselung sprechen. Also das Thema Verschlüsselung ist ja größer. Das heißt, wir konzentrieren uns bei der Gerätehärtung jetzt erstmal um das Thema Daten in Ruhe, wie man so schön sagt. Also gerade sehr gut vorstellen kann man sich das immer im Bereich Notebooks, die ja unterwegs sind, im Hotel liegen bleiben, vielleicht mal auf dem Zimmer, auf dem Beifahrersitz, während man eine Pause macht in der Raststätte oder im Zug etc. pp. Ist ja oft genug vorgekommen auch schon. Ich hatte mal irgendwie eine ganz alte Statistik, wie viele Notebooks denn weltweit im Jahr gestohlen werden und oder auf internationalen Flughäfen vergessen werden. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, zig Hunderttausende, die dann irgendwo versucht werden, den Benutzern wieder zuzustellen. Und genau um solche Situationen geht es eigentlich bei einer Festplattenverschlüsselung, nämlich, dass, wenn ich das Gerät verliere oder das durch irgendwelche Effekte eben in die Hände Dritter gelangt, dass ich nicht in der Lage bin, das Ding einfach aufzuklappen. Vielleicht ist derjenige sogar noch angemeldet, ja, ohne Passwort, ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung. Und oder ich baue die Festplatte einfach da raus, schließe die irgendwo an ein anderes Gerät an und versuche einfach so roh auf die Daten zuzugreifen. Wenn ich da keine Verschlüsselung habe, habe ich einen meldepflichtigen Vorfall. Auch wenn das Gerät verloren geht, weil ich nicht weiß, wer es hat und wer Zugriff darauf hat, habe ich im Bereich Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel sofort einen meldepflichtigen Vorfall. Unangenehm. Wenn ich jetzt nachweisen kann, dass da eine Festplattenverschlüsselung drauf ist und das Gerät geht verloren, dann ist das natürlich werttechnisch unangenehm und der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin kann dann eben vielleicht ein paar Tage nicht so arbeiten wie sonst. Aber ich habe zumindest erstmal keinen Datenschutzvorfall und ich glaube, dass das eine zentrale Wichtigkeit ist, auch was das Thema angeht, auf welche Daten hat dann ein Täter gegebenenfalls auch Zugriff. Denn das war auch immer so eine meiner beliebtesten Fragen, wenn es um Festplattenverschlüsselung geht, auch bei Admins und bei Sicherheitsverantwortlichen. Wissen Sie exakt, was auf den Geräten Ihrer Mitarbeiter drauf ist? Und dann siehst du viele halt nachdenken, die sagen, ja, eigentlich schon, die dürfen ja auf dem Desktop und da ein, die sollen ja alles da und da speichern. Aber in der Realität sieht das häufig anders aus. Und keiner kann eben mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, welche Daten auf so einem Gerät runtergezogen worden sind lokal und welche nicht. Von daher ist das ein wichtiger Faktor. Aber das kommt eben nicht so oft vor, wie versucht wird, eben mit einem gestohlenen Passwort in ein System einzudringen. Und darum hat es auch einen deutlich niedrigeren Wert in der Risikominimierung.
Okay, ja. Das klingt durchaus logisch. und gibt es da, natürlich haben wir auch ein Produkt, das genau diese Maßnahme widerspiegelt, Encryption. Und da wäre jetzt meine Frage, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die jetzt bei uns hervorstechen, die es besonders gut machen?
Ja, ich glaube schon. Zum einen falle ich jetzt mal wieder darauf zurück, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, nämlich, dass alleine schon das Dashboard, also mein Management-Tool, was eben mit der Endpoint-Sicherheit mitkommt, dass das in der Lage ist, diese Verschlüsselung zu verteilen und zu kontrollieren. Bei der Endpoint-Security ist das ja, ich sag mal, geht das über denselben Agenten und da habe ich eben die Möglichkeit, Softwarepakete und so weiter, eben auch auf die Geräte auszubringen. Und ich kann eben kontrolliert sagen, diese Nutzer, diese Gruppe an Nutzern oder diese Gerätegruppe bekommt jetzt eine Festplattenverschlüsselung, die wird im Hintergrund durchfahren lassen. Also das können wir tatsächlich in Perfektion, was technologisch möglich ist. ohne dass der Benutzer das merkt, wird die ausgerollt. Wenn die fertig ist, wird der Benutzer darauf hingewiesen, dass das jetzt in Kraft getreten ist. Und dann kann man eben entscheiden als Admin, ob zum Beispiel sowas wie ein Single Sign-On stattfindet. Damit meinen wir jetzt, dass das, was der Nutzer üblicherweise als Windows-Kennwort, also Benutzername und Kennwort eingibt, dass das eben bei der sogenannten Pre-Boot-Authentifizierung ebenfalls gilt. Und das ist so komforttechnisch das Beste, was man machen kann, weil stellst dir vor, du startest das Gerät, dann kommt eben ein kleiner Hinweis, du musst eine Pre-Boot-Authentifizierung machen. Da ist dein Benutzername, wenn du das möchtest, schon vorgeblendet. Du gibst das Passwort ein, was du normalerweise für Windows eingibst. Und dann wird der direkt durchgeschossen in Windows, in das Betriebssystem, muss das da nicht nochmal neu eingeben. Das heißt, wir haben die Sicherheit der Festplattenverschlüsselung, wir haben die Abfrage dahin verschoben, wo sie hingehört, nämlich Pre-Boot, also bevor das Betriebssystem überhaupt zum Tragen kommt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil viele Marktbegleiter haben eben keine eigene Verschlüsselungstechnologie, sondern greifen eben auf BitLocker-Technologie zurück, was grundsätzlich jetzt nicht wahnsinnig schlecht wäre. Aber ich finde es halt sehr charmant, wenn man eine eigene zertifizierte und patentierte Technologie hat, wie wir sie haben, und die Möglichkeit hat, eben sehr viel Komfort für den Nutzer mit einzubringen, bei gleichzeitig sehr hohem Schutz.
Ja, das hatten wir ja auch vorher bei den Passwörtern schon. Insofern trägt sich das gerade ein bisschen durch die Themen durch. Klingt alles für mich schlüssig. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, die Policies, die wir auch mit 5% angesetzt haben. Und das ist ja jetzt erstmal ein sehr wenig aussagekräftiger Begriff, beziehungsweise man weiß jetzt nicht, was steckt genau dahinter. Insofern erleuchte uns Micha und sag, was jetzt genau damit gemeint ist und von welchen Policies wir überhaupt sprechen.
Da habe ich auch schon wirklich mit gerechnet, dass da viele Fragen kommen, weil Policies, also ja, wir sprechen von Regelwerk für das Gerät. Ja, also wir haben den User jetzt noch gar nicht angetouched, das machen wir in der nächsten Folge irgendwann. Wir sprechen jetzt erstmal über Geräteregeln, also über zentrale Regeln, die für dieses Gerät gelten sollten. Und auch da spielt natürlich wieder die Managementkonsole eine Rolle, weil worüber habe ich denn, also wie mache ich denn die Logik, wer kriegt welche Regeln und was gilt für dieses Gerät, geht auch wieder über die Konsole. Und hier geht es eben tatsächlich erstmal also im Hauptbereich um zwei Dinge, nämlich einmal um das Thema Device Control, wie man immer so schön sagt. Also welche Geräte dürfen an dieses Gerät als Notebook oder Server oder was auch immer, was darf da überhaupt angeschlossen werden? Wie reagiert das System eben darauf? Und zu guter Letzt eben eine sogenannte Web Control, also wenn der Nutzer ein Internet Zugriff hat. Die meisten, gerade in der Verwaltung etc., haben das natürlich. Wenn ich jetzt nicht irgendwie ein dezentrales Netz habe für die Produktion, dann wird da wahrscheinlich auch ein Internetzugriff möglich sein. Und viele große Firmen haben dann natürlich Regeln. Also ich darf nicht jede Webseite aufmachen, ich darf nicht jedes Gerät da einstecken, weil das natürlich auch alles Angriffsvektoren sind, die genutzt werden können. Da gibt's ja wirklich fiese Geschichten. Also diese alte Nummer mit, oh, ich verteile USB-Sticks auf Parkplätzen und die warte dann darauf, dass irgendein User den einsteckt. Ich glaube, dass das nicht mehr funktioniert. Sicher wäre ich mir jetzt nicht. Ist ja früher häufiger mal auch als Geschichte so rumgegeistert, was man da alles so gemacht hat. Grundsätzlich würde ich das Risiko trotzdem nicht eingehen. Also ich würde schon dafür sorgen, dass nur bestimmte Geräte eingesteckt werden können. Vor allem auch, wenn die Geräte mit zu Hause sind oder wenn die Geräte irgendwo auf Dienstreisen sind, macht das durchaus Sinn. Und zum anderen sollte nicht jeder Nutzer eben jede Webseite aufmachen können, dass da eben eine Filterung stattfindet, ist klar. Also man will jetzt irgendwie nichts, was strafrechtlich relevant ist oder irgendwas Pornografisches etc. Zum anderen gibt es aber auch Dinge, die viele nicht auf dem Schirm haben. Also eine ganz klassische Frage, wer von den Kolleginnen und Kollegen hat denn Zugriff auf bestimmte Webdienste, Cloud-Dienste oder auch Webspeicher? Das sollte ich kontrollieren und dafür ist natürlich so eine Policy-Geschichte super wichtig. Und natürlich auch, wenn wir jetzt den dritten Bereich vielleicht noch mit reinziehen wollen, Policies und Regeln gelten natürlich auch für so ein Gerät, wenn ich festlegen möchte, alle Geräte im Vertrieb, die Notebooks sind, also die auf Reise gehen mit den Mitarbeitern, die bekommen Festplattenverschlüsselung, die bekommen das, die haben härtere Regeln, Das kann sich ja ganz maßgeblich von den Geräten unterscheiden, die die Geschäftsführung benutzt oder die Buchhaltung, weil die dürfen vielleicht andere Sachen machen oder das sind Geräte, die da am Platz verbleiben und hinter einer sicheren Firewall sind und so weiter. Also auch das zu unterscheiden, welches Produkt in welcher Ausbaustufe und mit welcher Einschränkung wird dann ausgerollt. Auch das gehört in den Bereich Policies. Und das finde ich persönlich genauso wichtig, denn eine festgelegte Policy, die sollte immer funktionieren, egal welcher Mitarbeiter an dem Tag, sage ich mal, das Service Desk übernimmt oder Geräte rausgibt, der sollte nicht nachdenken, habe ich jetzt alles aufgespielt, was der Kollege im Vertrieb braucht oder nicht, sondern der sollte sich eben auf das verlassen, was grundsätzlich global mal festgelegt worden ist.
Sind wir dann auch beim Thema Automatisierung, also dass man eben nicht die Policies immer manuell nach einer Liste irgendwie abarbeiten und einspeisen muss, sondern dass man auch über die Management-Konsole das automatisiert, wie gesagt, durchführen kann. Richtig?
Ja, aber das kommen wir ja ganz, ganz zum Schluss drauf. Weil automatisieren kann man ja noch viel mehr. Das ist ja eigentlich bei Tools etablieren, also ganz am Ende schon fast. Da wird es nochmal richtig spannend, was man da wirklich so machen kann. Ich glaube, dass einfach die Vorstellung von vielen da noch gar nicht so ausgereift ist, wie viel Arbeit man sich im Alltag da abnehmen kann. Aber dann, das wollen wir nicht vorwegnehmen. Aber Regeln, Policies, Ausrollen, das gehört sicherlich auch schon ein Stück weit dazu.
Okay, dann reden wir nicht weiter drüber. Und dann kommen direkt zum nächsten Punkt und zum letzten. Das ist die Device Firewall. Und da haben wir nur noch 2,5%, die dadurch das Risiko minimiert werden. Und liegt natürlich die Frage nahe, okay, das ist jetzt noch mal ein bisschen weniger als die beiden Maßnahmen, die wir vorher besprochen haben. Warum ist das so?
Ja, die Frage kann man sich, ich glaube, man kann sich die Frage sowieso stellen, wieso wir eine Device Firewall jetzt hier noch mal ins Spiel bringen. Denn ist das nicht schon in der Endpoint-Sicherheit mit drin? Wäre ja auch so eine Geschichte, die man assoziieren könnte. Es ist aber in der Tat so, wenn man sich die Lizenznehmer mal anschaut, dass es wirklich immer noch einige gibt, die eben tatsächlich ein sogenanntes Antivirus-Produkt, Namen, den wir nicht hören, aber es gibt ja noch ein Produkt mit dem Namen Antivirus und das unterscheidet sich nur von der Endpoint Security anhand dieser Device Firewall. Und das ist mir persönlich ein besonderes Steckenpferd, denn wir müssen halt einfach deutlich machen, dass sich an diesem Zenit IT Security doch einiges getan hat in den letzten Jahren und eine Antivirus ohne eigene Device Firewall nicht mehr zeitgemäß ist. Denn die Device Firewall schützt natürlich logischerweise das Gerät, wenn es nicht hinter der Firmen-Firewall ist. Also wenn ich es mit nach Hause nehme oder im Hotel oder auf Reisen oder in irgendwelchen öffentlichen WLANs, da ist eine Device Firewall natürlich super cool. Zu Hause habe ich eben üblicherweise keine professionelle Firewall, sondern ich arbeite halt in meinem privaten WLAN vielleicht oder irgendwo im Hotel mit einem WLAN, da ist das hilfreich. Aber, nehme ich auch mal wieder vorweg, das ist eine wichtige Grundlage für viele, viele Maßnahmen, die dann später noch kommen. Denn eine Device Firewall ist eben in der Lage, auch so ein Gerät abzuschotten vom Netzwerk, zu isolieren, bestimmte Befehle auszuführen, wenn wir später über Manage, Detection und Response sprechen oder bestimmte automatisierte Reaktionen auf Cyberangriffe, dann ist sehr, sehr häufig die Device Firewall ein ausführendes Organ. Und wenn ich die nicht habe, sondern mich auf Microsoft Standard Firewall, die in so einem Gerät installiert ist, verlassen muss, habe ich vielleicht nicht immer den Durchgriff, den ich mir wünsche und nicht den Funktionsumfang, den ich mir wünsche. Und da ist es für uns sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es a sinnvoll ist, so ein Produkt einzusetzen und zum nächsten natürlich auch eine wichtige Grundlage für viele Funktionen, die sich eben später anschließen. Wir verlassen uns dann nur auf unser eigenes Produkt.
Okay, und du hast auch darüber gesprochen, dass das auch so in öffentlichen WLANs und so weiter sinnvoll ist. Welche Rolle spielt denn da dann das Thema VPN, also dass ich über einen Tunnel mit meinem Unternehmensnetzwerk quasi dann doch verbunden bin?
Eine sehr gute Frage, finde ich. Denn das eine kann man schnell mit dem anderen verwechseln, hat aber eigentlich gar nichts miteinander zu tun, weil ein VPN-Tunnel, den ich aufmache, der eben sicherstellt, dass die Kommunikation links und rechts nicht abgehört werden kann. Also dass die Informationen, die ich austausche mit einem System, üblicherweise mit einem Firmensystem, auf das ich zugreife, remote, also aus einem anderen Standort, dass eben da keiner dazwischen funken kann von A nach B. Und dass da keine Informationen verloren gehen können, dass die verschlüsselt sind, etc. Das ist eine sehr wichtige Sache. Aber wenn du dir das wie eine Röhre vorstellst, ja, wie ein Tunnel tatsächlich, dann hast du Punkt A und Punkt B. Wenn ich aber einen Webbrowser aufmache auf dem Gerät und sage, ich möchte jetzt irgendwie eine illegale Webseite aufmachen oder irgendeine Webseite, die vielleicht eben schädlich ist, dann würde die Seite B mir die trotzdem zustellen über diesen Tunnel. Denn so ein VPN-Tunnel, der ist ja jetzt erstmal, wie gesagt, dazu da, die Informationen von A nach B abzusichern, nicht aber Angriffe eben über diesen Tunnel eben dementsprechend abzuwehren. Und von daher darf man das nicht miteinander bringen. Dann ist eine Device Firewall natürlich da wieder der rettende Anker an der Stelle, ne?
Wollte gerade sagen, wenn es nicht eine Policy gibt, die verhindert, dass ich bestimmte.
Die Frage ist ja, wo dieser VPN-Tunnel endet. Also wenn er jetzt in der Firma endet und da ist wieder eine Firewall dahinter und die hat Einstellungen und ich habe da Server und so weiter, die mich da unterstützen, ist das prima. Gibt auch viele VPN-Tunnel, die ich vielleicht nicht kontrolliere oder wo ich nicht mal weiß, wo die genau stehen, außer ungefähr einen Ort. Da ist das halt nicht so.
Ja. Okay. Gut.
Ja, haben wir die 5 Maßnahmen schon durch. Also es hört sich vielleicht immer langweilig an, wenn man sagt, das ist ja selbstverständlich. Selbstverständlich habe ich das. Selbstverständlich braucht man das. Das gilt aber tatsächlich nicht für alle. Also wir reden ja mit sehr vielen Menschen und häufig ist dieses Verständnis, dass das Pflicht ist und nicht Kür. Kür kommt ja später dann. Die ist nicht überall da, gerade im kleineren Mittelstand nicht. Oder ich sag mal, verarbeitendes Gewerbe oder so, die haben halt den Fokus ganz woanders, die haben ganz andere Probleme in der Wirtschaft. Für die ist IT-Security eben so, ja, brauche ich, habe ich mal irgendwann installiert und läuft. Aber gerade die zerreißt es dann irgendwann wegen so Kleinigkeiten. Ja. Das finde ich halt sehr, sehr schade und da ist unsere Verantwortung, wie ich finde, auch da aufzuklären.
Auf jeden Fall. Und da denke ich jetzt nur dran, wenn wir nochmal auf unsere Risikominimierungsgrafik kommen. Wir haben jetzt diese 5 Maßnahmen besprochen und da kommen wir auf ein Restrisiko, wenn man die Maßnahmen alle ergreift, von 60%. Also wir sagen im Grunde, selbst wenn du das alles jetzt schon gemacht hast, hast du trotzdem noch ein Risiko von 60%, Opfer eines Cyberangriffs zu werden. Also es ist natürlich so ein theoretisches Konzept. Aber ja, das finde ich ist ja trotzdem noch nicht wenig. Ich meine, 40% reduziert ist schon eine ordentliche Hausnummer. Das heißt, mit Gerätehärtung kann man sicherlich schon einiges machen. Aber das zeigt uns ja auch, dass auch die nächsten Themen, die uns dann noch erwarten, auch noch eine ordentliche Schippe drauflegen können, sage ich mal. Insofern hoffe ich, dass auch die Zuhörer nächstes Mal wieder einschalten und sich auch die nächsten Themen noch anhören. Micha, wie immer meine Frage, gibt es noch was, was du auf dem Herzen hast, was du noch loswerden möchtest, was dir...
Nicht unbedingt. Ich würde das, was du gesagt hast, gerne nochmal reflektieren und vielleicht in Kontext bringen. Denn das hört sich jetzt, also wir haben jetzt alles gemacht, was wir heute besprochen haben. Also die Grundlage gelegt für IT-Sicherheit mit der Gerätehärtung. Also das ist das, was viele eben tun oder auch tun müssen oder sollen, je nachdem, was für Vorgaben da sind. Und trotzdem bleibt das Restrisiko, früher oder später Opfer eines Cyberangriffs zu werden, bei 60%. Das hört sich dramatisch an und jetzt kann der ein oder andere sagen, ah, das machen die extra, weil die wollen uns Angst machen, dass wir auch die anderen Produkte kaufen. Und das wäre fatal, das zu denken, denn wir sehen tatsächlich oder auch die angeschlossenen Reseller, die eben mit uns zusammenarbeiten und auch viele, viele Institute, sehen halt tagtäglich, was passiert. Und jeder, der die lokale Zeitung aufschlägt, wird eben genau feststellen, oh, da ist jemand gehackt worden, oh, da ist ein Ransomware-Angriff passiert. Und sehr, sehr häufig liegt das tatsächlich schon an diesen ersten kleinen Dingen, also eine Multifaktor-Authentifizierung oder. Irgendwie ist irgendjemand aufs System gekommen. Also trotzdem ist das noch lange nicht alles, wie du gesagt hast. Um vorweg zu teasern, wenn wir uns dann über die User-Entlastung unterhalten, also welche technologischen Werkzeuge habe ich denn jetzt, um den User zu entlasten, damit der Schritt halten kann, der halbiert das Risiko nochmal von 60 auf 30. Und daran siehst du ja, wie du schon auch gesagt hast, dass da noch sehr, sehr viel Spiel ist. Und ich hoffe, dass man sich das auch gerne nochmal mit anhört und das auch nochmal reflektiert, ob man da nicht gegebenenfalls doch mehr machen sollte. Also wir haben diese Gewichtung ja so gewählt, nicht, dass sie besonders dramatisch sind, sondern dass sie besonders die Realität abbilden. Und dass wir eben klar und deutlich machen, das reicht heute nicht mehr aus, auch für ein kleines Unternehmen nicht. Ich muss leider mehr machen, weil die Bedrohungen weiter steigen, um eben sicherzustellen, dass ich wirtschaftlich morgen noch existieren kann.
Ja.
Ein Cyberangriff, kommen wir jetzt nicht mit Zahlen, aber ich sehe es auch hier lokal immer wieder, da zerreißt es doch so einige Leute, die dann eben danach nicht mehr weitermachen können. Und das, finde ich, sollte eben nicht an ein paar Euro im Monat scheitern, denn Technologie haben wir genug.
Das, finde ich, sind doch eigentlich ganz schöne Schlussworte. Insofern würde ich sagen, wir haben jetzt auch schon eine ganze Zeit hier gesprochen. Dann belassen wir es dabei und freuen uns dann. Warte, du winkst mit deinem Stift.
Mir ist doch gerade noch was eingefallen, weil unsere Kolleginnen und Kollegen im Social-Media-Bereich haben gesagt, wir müssen darauf hinweisen, dass wir es uns wünschen würden, dass die Leute den Kanal abonnieren und das Video liken, weil das hilft. Also nicht, weil wir Influencer wären und würden damit Geld verdienen, aber es hilft dem Algorithmus, unsere Videos weiter nach oben zu bringen. Damit haben sie sicherlich alle recht und ich vergesse oder wir vergessen das immer wieder. Und natürlich, dass man auch eine E-Mail-Adresse hat, an der man noch Fragen eben dementsprechend schicken kann, die jetzt in letzter Zeit deutlich weniger geworden sind. Von daher kannst du die nochmal erwähnen, wenn du magst.
Na klar, das ist brainfood@ez.com. Sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast, Micha. Okay, dann, solange Micha jetzt nicht nochmal mit seinem Stift winkt, war's das von uns. Wir verabschieden uns und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut.
Bis dann, ciao.